ARD.
Wir sprechen eigentlich viel zu wenig drüber, was müssen wir eigentlich tun, um die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von solchen neuen Krankheitserregern oder neuen Viren denn zu verringern. Und da gibt es, glaube ich, sehr wenig Aufmerksamkeit. Da gibt es sehr viel, was wir tun könnte. Und das ist überhaupt nicht im Fokus momentan.
Medizin von morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Heute, wenn Pandemien normal werden.
Hallo Katharina.
Hallo Eckart.
Für alle, die unsere ersten Folgen nicht gehört haben sollten, du bist Wissenschaftsjournalistin, du bist Podcasterin und auch bekennende Hundebesitzerin.
So ist es. Und du bist, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Du bist Comedian, du bist Arzt, du bist Buchautor und jetzt auch Podcaster, aber das ist neu.
Ja, und ich freue mich total, weil ich auch als Bühnenmensch diesen lebendigen Dialog mit vielen liebe.
Sehr gut. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Thema. Eins, wovor wir ein bisschen Angst hatten am Anfang, nämlich
Pandemie.
So ist es.
Hat man das gehört?
Man hat's gehört.
Pandemie.
Ich glaube, wir wissen mittlerweile.
Man zuckt erstmal zusammen, wenn man das hört, oder?
Man zuckt zusammen, weil wir jetzt alle wissen, wie sich das anfühlt.
Und wir sind froh, dass es irgendwie vorbei ist. Aber wenn wir in die Medizin von morgen gucken, kann man nicht sagen, dass es für immer vorbei ist, oder?
Alles andere als das.
Spoiler.
Alle Folgen von Medizin von morgen gibt's natürlich in der ARD Audiothek.
Ich habe vor 30 Jahren, als ich studierte, mit globalen Gesundheitsfragen immer verbunden, damit wirst du nie was zu tun haben, wenn du nicht gerade in ein Land des globalen Südens fährst und dir da irgendein fieses Virus einfängst. Und heute muss man sagen, was wir gelernt haben, sind, Viren sind Vielflieger. Eine Krankheit, die irgendwo auf dem Planeten entsteht, kann zack in den nächsten 48 Stunden auch hier sein.
Ich kann mich auch noch sehr gut an meine Naivität erinnern, als ich die ersten Berichte aus China gehört habe. Und dann, wenn man dann so ein paar Monate weiterrechnet, so dieses beklemmende Gefühl. Und woran ich mich zum Beispiel noch gut erinnern kann, ist, also mich beschleicht immer dieses, ja, diese Beklemmung, wenn ich den Jingle vom NDR-Podcast höre. Mit Corinna Hennig und Professor Drosten.
NDR-Info. Das Coronavirus-Update.
Das wühlt diese ganzen Gefühle, die man zu der Zeit hatte, auf. Also man hat von Woche zu Woche gelebt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mir einfach große Sorgen um meine Eltern gemacht habe. Ich habe versucht, noch einen Pneumokokken-Impfstoff zu beschaffen, den es dann plötzlich nicht mehr gab. Das war für mich auch eine neue Situation. Man ist ja in der Apotheke und die Leute sagen einem, gibt es gerade nicht. Wir können ihnen ehrlicherweise auch nicht sagen, wann es wieder den Impfstoff gibt.
Es gab ja noch nicht mal mehr Masken. Und dann erinnere ich mich noch, dass ich dann auch einen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut habe und gesagt habe, wie man Masken basteln kann aus Kaffeefiltern. Das waren im Rückblick natürlich auch ziemlich absurde Momente, die auch eine gewisse Komik nicht entbehrten. Denn mal ganz ehrlich, wenn wir uns einmal perspektivisch die Welt aus Sicht von einem Virus anschauen, ich meine, man könnte sich nichts Schöneres vorstellen als in Heinsberg im Karneval zu landen.
Paradies.
Alle Leute sind auf dichtem Raum, alle singen laut mit und ja, wenig Luftaustausch, viel Körperflüssigkeitenaustausch.
Also ich finde, wenn man sich so mal so eine Vision denkt, wie könnten wir vielleicht mit der nächsten Pandemie besser umgehen, dann wäre für mich auf jeden Fall bessere Kommunikation eine Sache.
Ja.
Dann, was wir gelernt haben, Masken helfen tatsächlich, das wissen wir jetzt. Was meinst du, was können wir beim nächsten Mal besser machen?
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Ich träume von einer Welt, wo man alles dafür gibt, dass die nächste Pandemie nicht so schnell wieder kommt. Also dieser große Satz, der immer so als Entschuldigung vor sich hergeschoben wird, there is no glory in prevention, man gewinnt keinen Blumentopf mit Prävention, denke ich immer so ein bisschen trotzig, warum eigentlich nicht?
Ja,
wenn man sich klar macht, wie unfassbar viel Leid und auch ökonomischer Schaden durch die letzte Pandemie über die ganze Welt kam, auch sehr ungleich verteilt, dann denke ich, wenn es stimmt, dass wir nur 1 oder 2% von diesem Geld bräuchten, um die nächste Pandemie deutlich unwahrscheinlicher zu machen oder vielleicht sogar ganz zu verhindern, warum kriegen wir das nicht organisiert, dass es endlich eine Institution oder ein Geschäftsmodell gibt für das Verhindern von Krankheiten? Das ist, nenn mich naiv, aber ich glaube immer noch, dass wir das hinkriegen könnten.
Wir vertiefen das gleich und wir haben sogar auch Grund zur Hoffnung in einigen Punkten. Ich würde aber vorschlagen, wir hören uns erstmal an, was sind überhaupt die Zutaten für eine Pandemie, und zwar in unserer kleinen Infospritze.
Die kleine Infospritze. Was sind die Zutaten für eine Pandemie? Man nehme Umweltzerstörungen, die die Artenvielfalt verändern und damit Systemen die Widerstandskräfte rauben. Lebewesen geraten dadurch so unter Stress, dass ihr Immunsystem nicht mehr so leistungsfähig ist. Nun nehme man Orte, an denen sich Lebewesen begegnen, die sich sonst nie begegnet wären. Beispielsweise die sogenannten Wet Markets in Asien, also Märkte, auf denen lebende Tiere verkauft werden. Und wo Keime von einer Art zur anderen überspringen. Im schlimmsten Fall natürlich auch auf uns Menschen. Wenn unser Immunsystem den Erreger nicht kennt, wird er potenziell gefährlich. Und da wir mit dem Flugzeug in ein paar Stunden an jedem Punkt der Erde sein können, sind wir die idealen Verbreiter.
Das klingt so ein bisschen nach Kochshow, so ein Rezept hier in unserer Rubrik Die Infospritze. Und es erinnert mich auch an diesen klassischen Satz aus Kochshows: Ich habe da mal was vorbereitet.
Und mich erinnert es auch daran, dass wir haben alles da dafür.
Wir haben alles da und es wird auch nicht weniger wahrscheinlich, sondern eher mit den Zutaten, die wir gerade gehört haben, steigt ja der Druck. Ich erinnere mich noch wie heute an eine Konferenz, wo ich moderiert habe. Die fand 2019 statt in Berlin auf Einladung des Auswärtigen Amtes, die allererste One Health Konferenz. One Health ist eine Idee, dass die Gesundheit von uns Menschen nicht isoliert betrachtet werden kann von der Gesundheit der Tiere und auch dem Zustand des Planeten. Ja, One Health kannte ich bis zu dieser Konferenz auch nicht. Healthy Planet, Healthy People mit internationalen Expertinnen und Experten und einem bis dahin komplett unbekannten Virologen namens Christian Drosten, der dann noch völlig unbeobachtet hinkam und erzählte übrigens, diese Zutaten haben wir alle. Leute, macht euch bereit. Es wird früher oder später dazu kommen. Und keiner wollte das ernst nehmen.
Nein, keiner wollte es ernst nehmen. Und dann kam Covid. Und bis heute fragen sich viele Menschen, ja, wo kam Covid eigentlich genau her? Also der Erreger SARS-CoV-2, da gibt es die wildesten Fantasien und Theorien zu. Für die Laborhypothese gibt es bis heute keinerlei Anhaltspunkte.
Aber es wäre so schön, wenn es irgendwie eine dunkle Verschwörungsmacht gäbe, die uns das alles eingebrockt hat. Weil wir sind ja nicht so gerne bereit zu akzeptieren, dass wir alle irgendwie ein bisschen schuld daran waren, oder?
Ja, und dabei haben Fachleute schon sehr früh Wildtiermärkte mit ins Spiel gebracht.
Ja. Und die Wet Markets, die feuchten Märkte, weil da ganz viele Flüssigkeiten übereinander kommen, die eigentlich nicht zusammengehören.
Genau, da war immer wieder die Rede von Fledermäusen, Marderhunden, Schuppentieren und. Ich habe dazu mit Professor Fabian Lindertz gesprochen vom Helmholtz-Institut für One Health. Und er hat sich eingehend mit der Frage beschäftigt, was genau diese Wildtiermärkte mit der Virusherkunft zu tun haben.
Sie müssen sich vorstellen, diese Tierfarmen, da werden ja verschiedene Wildtiere auf engen Raum gehalten und gezüchtet. Und die sind eben auch nicht abgeschirmt den Fledermäusen gegenüber. Man fragt sich immer, wie kommen denn diese Spezies dann in Kontakt? Aber gerade um so eine Farm drumherum haben sie eine gute Insektendichte, weil da wird natürlich Kot produziert, da gibt es vielleicht Kadaver, tierische Abfälle. Und das heißt, sie haben da viele Insekten. Und diese Insekten wiederum sind super spannend für Fledermäuse, die dann da sich vermehrt auch noch um diese Käfige drumherum aufhalten. Wir wissen auch, dass Coronaviren am besten im Kot von Fledermäusen nachzuweisen sind. Und dann genau der Handel eben in diese Wet Markets, wie sie da ja heißen, ist natürlich ein Riesenproblem. Und die Daten, die Hypothesen, die da generiert worden sind von den Kollegen zu sogar der Verteilung auf diesem Wuhan-Markt und so weiter, das sind schon die besten Szenarien.
Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Ich meine, One Health-Forscher machen sich es auch nicht leichter, in Fledermauskacke nach Viren zu suchen.
Ja, die gehen aber dahin, wo es weh tut.
Ja. Was ist denn das Besondere an den Fledermäusen? Was können die anders als andere Säugetiere?
Ja, es ist eine gute Frage, vor allem weil sich ja bei fast jeder Virusfamilie, die uns irgendwie zu schaffen macht, Hinweise darauf finden, dass es möglicherweise was mit Flughunden oder Fledermäusen zu tun haben könnte. Es gibt auch noch das Nipah-Virus als anderes Beispiel. Und da hat man zum Beispiel beobachtet, dass das Schweine befallen hat, die von einem Mangobaum gefressen haben, auf dem auch Flughunde lebten, die dort aber auch erst seit kurzem zu Hause waren, weil sie aus ihrem bisherigen Lebensraum verdrängt worden sind. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, warum Fledermäuse? Und die Frage habe ich dann auch nochmal weitergegeben an Fabian Lindertz.
Es gibt verschiedene Hypothesen dazu. Ich würde mal eine ganz einfache nennen. Die Fledermäuse sind unglaublich artenreich und jede Tierart wiederum trägt ein Spektrum an Viren mit sich. Und gerade bei den Corona, fast jede Fledermaus hat so ihr eigenes Coronavirus, was mit sich rumschleppt. Und damit ist sozusagen pro Art die Wahrscheinlichkeit bei den Fledermäusen gar nicht größer als jetzt bei irgendwelchen Vögeln oder bei irgendwelchen Nagetieren. Ja.
Ich finde, aus dieser ganzen Forschung kann man ja auch lernen, ja, wie oft diese Übertragungswege unterschätzt wurden. Aber immer wieder die Fledermäuse. Was macht Fledermäuse noch interessant für Viren?
Der Fakt, dass die in so großen Kolonien zusammenleben, ist natürlich auch einer, weil die Viren sich dadurch natürlich auch noch weiterentwickeln können, weil sehr viel Übertragung stattfindet und...
Die leben sozusagen in einem Dauerkarneval in der Kolonie.
So,
immer nah beieinander.
Genau so ist es. Auf jeden Fall, es kommt noch eine Sache hinzu bei den Fledermäusen, sie können fliegen.
Es ist ja einfach, dass sie ihre Krankheiten in einem größeren Areal verteilen können.
Genau, also während so eine kleine Haselmaus eher ortstreu ist, wenn alles gut läuft im Leben der Haselmaus, ist das bei Fledermäusen eben anders. Die ziehen ja zum Teil auch.
Katharina, wo lauern noch die Pandemien der Medizin von morgen?
Ja, ich finde, es ist Zeit, da nochmal in die Serie reinzuhören, in die Serie Charité.
Es gibt zwei neue Fälle.
Hier?
In den Niederlanden. Zwei Industrietaucherinnen. Sie haben etwas auf einem Offshore-Windpark repariert.
Das Bakterium ist also definitiv übers Meerwasser übertragen worden. Offshore-Inseln dazu verbinden. Wetter und Strömung. Kommst du her? Grönland.
Es ist ja auch nicht ganz unrealistisch, weil Paleobakterien, um die es dann in diesem Krankheitsfall gehen, sind ja Bakterien, die schon lange, lange existierten, dann aber eben eingefroren viele Jahrtausende, Hunderttausende von Jahren überleben.
Das Paleobakterium, was da offenbar freigespült wurde, das ist gar nicht so abwegig, dass so etwas wirklich passiert. Also
sind die denn dann noch infektiös?
Es ist unter Umständen möglich. Das zeigen ein paar Forschungsberichte, insbesondere über Viren, dass die zum Beispiel noch Amöben infizieren konnten.
Okay, also diese Gefahr ist nicht einfach nur Science-Fiction, sondern die ist echt.
Die ist echt. Und natürlich insbesondere dadurch, dass die Erwärmung an den Polen noch mal sehr viel schneller voranschreitet als auf anderen Teilen der Erde. Und dadurch, dass der Permafrost schmilzt, dadurch, dass sich diese ganzen Dinge auflösen, ist auch die Gefahr in der Theorie durchaus vorhanden. Also es ist theoretisch durchaus möglich, dass diese alten Erreger freigesetzt werden und auch noch infektiös sind.
Man findet ja manchmal auch Tierkadaver, die dann eingefroren wurden. Und woran sind die gestorben? Manchmal eben auch an Infektionskrankheiten. Das heißt also, der Kampf gegen die Klimakrise ist auch ein Kampf gegen die nächste Pandemie. Also wenn wir keine weiteren Viren freisetzen wollen, dann sollten wir aufhören, diese Erde derartig schnell zu überhitzen.
Ja, ich war auch überrascht davon, dass man sogar schon so weit ist, dass es in der Arktis bestimmte Überwachungszentren gibt, die also genau für solche Fälle da sind, um früh Alarm zu schlagen, um möglicherweise auch Quarantäne einzurichten, um die Leute davon abzuhalten, dann die Region wieder zu verlassen, um das Virus oder das Bakterium dann weiter zu transportieren. Und wenn man sowas schon macht, dann zeigt das doch, da gibt es eine ganze Menge Leute, die das Risiko doch sehr ernst nehmen.
Das nennt sich ja Pandemic Preparedness. Also sich vorzubereiten auf solche Ausbrüche beginnt ja damit, dass man erstmal viel genauer hinschaut, wo könnten neue Übertragungen passieren. Und je früher man die entdeckt, je früher man die dann eindämmt, desto eher ist die Chance, dass es eben gar nicht zu dieser weltweiten Ausbreitung, sprich einer Pandemie, kommt. Und dass das Eis am besten auch Eis bleibt. Die nächste Pandemie könnte also aus dem Eis kommen. Wir wissen es aber nicht. Worauf würdest du wetten?
Es ist nicht der wahrscheinlichste Weg. Ich glaube doch eher, dass es woanders herkommt und dass es wahrscheinlich aus einer großen Tierhaltung stammen wird.
Die absurdeste Nachricht aus der Pandemie, an die ich mich erinnere, ist, dass in Dänemark diese ganzen Nerzfarmtiere da gekeult werden mussten. Und dass die dann versucht haben, die zu beerdigen und dass das dann irgendwie immer wieder hochkam. Es war wirklich irgendwie wie so ein Horrorfilm.
Ja.
Und ich dachte, ey Leute, kauft euch doch eine andere Jacke, die euch warm hält.
die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und die Frage, die du mir gerade gestellt hast, worauf würde ich wetten, die habe ich auch nochmal an Fabian Lehnertz gestellt.
Ich würde mich weigern. Weil, also wenn man aus der Vergangenheit lernt, dann sieht man doch, dass es immer ein bisschen anders kommt, als man dachte. Und da kann man eigentlich nur daneben liegen. Deswegen glaube ich wirklich vorsichtig, jetzt denken alle über Corona nach, dann kommt schon das Nächste um die Ecke. Also ich würde denken, was wir verstehen müssen, ist, wo sind die Risikofaktoren von der Ökologie bis hin zu Wirtsfaktoren und was kann man machen, um in der Prävention besser zu werden. Und da sind einige Dinge dabei, die dann hoffentlich generisch wirken. Da muss man gar nicht jetzt auf das einzelne Virus genau schauen, sondern da ziehe ich gerne die ökologische Brille dann an und gucke da eher allgemeiner drauf. Schon mein Doktorvater hat gesagt, Mensch, Lehnertz, jetzt fokussieren Sie sich mal auf einen dieser tollen Erreger, die Sie gefunden haben. Ich habe mich immer geweigert. Ich habe immer gesagt, mich interessiert das, was krank macht oder tot macht und will dann verstehen, woher kommt's her und was kann ich dagegen machen. So, und das ist mir dann egal, ob das ein Virus, ein Bakterium oder ein Parasit ist. Dafür wurde ich sehr lange kritisiert. Inzwischen hat sich's ein bisschen beruhigt, zum Glück.
Das ist ein sehr weiser Satz. Es gibt, glaube ich, von Max Planck auch diesen schönen Satz, dass Fortschritt sich nicht automatisch durchsetzt, sozusagen die beste Idee, sondern die Gegner sterben irgendwann aus. Und so scheint es bei ihm auch mit seinem Doktorvater gewesen zu sein. Ja, wir wissen nicht genau, welcher Erreger es ist, aber was er meinte mit generisch, ist ja nicht Generika im Sinne von patentfreie Medikamente, sondern generisch in dem Sinne heißt ja, dass wenn man Maßnahmen macht, wie zum Beispiel diese Wet Markets, diese Wildtiermärkte, die ja eine Riesenquelle für Zoonosen, für diesen Übertrag von Viren vom Tierreich auf den Menschen sind, wenn man die schließt und bekämpft konsequent, dann ist das nicht nur für eine Art wichtig, sondern gleich für eine ganze Bandbreite von Erregern.
Ja, und es geht ja auch nicht darum, einzelne Tierarten zu schützen, sondern wirklich die Lebensräume. Und es ist einfach so, wir sind in dieser Klimakrise, wir sind in dieser Biodiversitätskrise und diese beiden Krisen sind ein unheimlicher Treiber für die nächste Pandemie. Das beschleunigt diesen Prozess, das steigert die Wahrscheinlichkeit aus so vielen Gründen. Ich glaube, es gibt in Berlin jetzt neues Insekt seit einiger Zeit.
Die asiatische Tigermücke meinst du?
Ja.
Ja. Es gibt Westnil-Virus auch wieder in Berlin. Also das heißt ja Westnil und nicht Spreewald-Gurkenvirus, sondern da weiß jeder, das gehört eigentlich nicht an die Spree in Westnil-Virus. Also diese Zusammenhänge, ich hatte dann mal diesen Slogan auch für ein Buch genutzt, 3 Krisen zum Preis von 2. Ja. Also die Pandemie, Artensterben und die Klimakrise sind eigentlich verschiedene Facetten von einer Krise. Und wir haben als Menschen ja immer dann auf Social Distancing Wert gelegt, also Abstand halten. Und jedes Wildtier würde normalerweise Abstand zu uns halten. Und das war mir so nicht klar, dass dadurch, dass wir die natürlichen Rückzugsorte von Wildtieren derartig kaputt machen, dass die irgendwann buchstäblich sozusagen mit dem Rücken zur Wand stehen und gar nicht mehr sich zurückziehen können. Und was zum Beispiel auch ein unterschätzter Faktor ist, ist Armut. Also wenn Menschen so wenig zu essen haben, dass die einzige Proteinquelle für sie darin besteht, Tiere zu jagen, zu töten und zu essen, und sogar auch sichtbar kranke Tiere noch zu essen. Zum Beispiel auch kranke Lunge. Ja, also Dinge, die es in Deutschland nicht gibt, werden in anderen Teilen der Welt einfach aus Not auch gegessen. Und auch das ist ein Faktor. Das heißt, wenn wir die nächste Pandemie verhindern wollen, müssen wir ganz, ganz viel darauf achten, dass Gesundheitssysteme weltweit gestärkt werden. Mhm. Dass mehr Geld auch aus den reichen Ländern in Länder des globalen Südens transferiert wird. Und zwar nicht nur aus Mitleid oder aus Barmherzigkeit, sondern auch, weil es verdammt nochmal allen Menschen besser geht, wenn es allen besser geht.
Ja, ich musste jetzt bei der Folge auch nochmal an unsere Folge zum Darmbiom denken, weil da ist ja immer dieser Vergleich, dass diese Artengemeinschaft in unserem Darm so ein bisschen wie so ein Regenwald ist, und dass die umso resilienter und stärker ist, je diverser sie ist.
Ja.
Und so ist es natürlich in den Naturräumen auch. Und je stärker das eingeschränkt wird, je mehr das zu Schaden kommt, desto größer auch die Chance für Erreger, sich auszubreiten. Und für mich noch ein Aha-Erlebnis war so der Zusammenhang zur Klimakrise vielleicht ein bisschen mittelbarer. Also wenn man zum Beispiel sich Extremwetterereignisse anguckt, als die Ahrtal-Katastrophe war. Wir wissen ja heute, dass dieses Jahrhunderthochwasser, was es vielleicht den Namen vielleicht gar nicht mehr verdient, dass es nicht von ungefähr kam, sondern dass die Klimakrise die Wahrscheinlichkeit um wirklich einige Faktoren erhöht hat, dass diese Katastrophe in dieser Form eintritt. Du kannst dich noch daran erinnern, dass dann, als das Wasser da stand, die Leute sich sehr schnell Sorgen gemacht haben um Seuchen.
Um Cholera. Das, was mich beim Ahrtal wirklich tief bewegt hat, war, wir kannten diese Bilder, aber wir kannten die aus Bangladesch. Also wir kannten Bilder von überschwemmten Regionen. Und was man den Bildern manchmal nicht ansah, ist, es hat auch bestialisch gestunken. Ich war dann auch vor Ort. Es war ja eine ganz gefährliche Mischung, nicht nur von Regenwasser, sondern da waren Fäkalien drin, weil plötzlich die Kanalisation zusammenbricht. Dann gehen auch Öltanks kaputt. Das heißt, plötzlich hatte man alle Grundbedingungen wieder für eine Seuchenausbreitung, mitten in einem der reichsten Länder der Erde. Und ich hatte in dem Zusammenhang dann auch ein Interview mit einem One Health-Experten von den Philippinen. Und der sagte, Leute, ihr macht euch nicht klar, wie hier vor Ort meine Aufgabe als sozusagen Public Health, als Hüter der öffentlichen Gesundheit, sich an ganz vielen Stellen ständig widerspricht. Ja, die hatten Extremwetter, dann kommen die Leute ganz eng zusammen. Dann sollen sie aber Abstand halten, um Corona nicht zu übertragen. Was ist denn jetzt wichtiger? Ja, die akute Schutzsituation oder die langfristige Infektionsausbreitung zu verhindern? Man merkt, Medizin von morgen hat viele Herausforderungen, die wir eigentlich schon abgehakt hatten. Wir tun gut daran, das wieder voll ins Visier zu nehmen.
Und es ist ja wirklich sehr lange nicht im Visier gewesen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Isabella Eckerle.
Also ich glaube, wir haben schon vor 2020 den Zoonosen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, weil wir ja eigentlich schon einige Vorfälle hatten, die eigentlich als Warnung hätte dienen müssen, beispielsweise der erste SARS-Ausbruch oder die verschiedenen Ebola-Ausbrüche. Und ich glaube, man hat das zumindest außerhalb der Wissenschaftscommunity nicht ernst genug genommen. Und wie sind wir heute darauf vorbereitet? Also wir haben jetzt sehr viele Initiativen natürlich zu Pandemic Preparedness. Das Thema hat jetzt nach Covid-19 natürlich große Aufmerksamkeit bekommen. Da geht es aber sehr viel darum, wie wir uns darauf vorbereiten, wenn nochmal so ein Event kommt. Und ich glaube, wir sprechen eigentlich viel zu wenig drüber, was müssen wir eigentlich tun, um die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von solchen neuen Krankheitserregern oder neuen Viren denn zu verringern. Und da gibt es, glaube ich, sehr wenig Aufmerksamkeit. Da gibt es sehr viel, was wir tun könnte, und das ist überhaupt nicht im Fokus momentan.
Ich denke, dass wir, wenn wir uns darüber unterhalten, wie man die nächste Pandemie besser in den Griff bekommt, hat es sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also das, was ich finde, unsere O-Tongeber irgendwie gut machen, ist, dass sie es schaffen, diese Forschungsergebnisse gut auf den Punkt zu bringen, gut zu vermitteln und auch zu erzählen, wie man darauf kommt und welche Unsicherheiten es gibt. Und diese ganzen Unsicherheiten, und auch in Bezug auf Impfungen und Ähnliches, die sind ja schon eine gesellschaftliche Herausforderung. Das sieht man ja auch daran, wie viel Bullshit immer noch kursiert, auch im Hinblick auf Pandemien und unser Immunsystem. Ich finde, es ist Zeit für unsere Rubrik Bullshit-Bingo.
Bullshit Bingo.
Bullshit Bingo. Wer ein gutes Immunsystem hat, hält auch die Erreger der nächsten Pandemie aus.
Eckart, du hast doch bestimmt ein ganz gutes Immunsystem. Wie siehst du das?
Du musst mich jetzt etwas in meiner Erregung bremsen, weil ich erinnere mich an so viele Diskussionen auch in der Kinderklinik um, ja, zum Beispiel die Masernimpfung, ja. Mhm. Da kannst du im Mund fussig reden und es gibt immer 2-3% der Elternschaft, die meinen, nee, mein Kind braucht das nicht. Mein Kind ist ja gesund und das Impfen ist was Unnatürliches und das soll man lernen, mit den Viren umzugehen. Dazu ist wichtig zu wissen, dass die Impfung ja eigentlich einen natürlichen Vorgang nachahmt, nämlich den gezielten Kontakt, das Lernen, wie sieht der Erreger aus, mit einer Form des Erregers, die deutlich weniger Schaden anrichten kann als der echte Erreger. Mhm. Und das ist gerade bei Masern rauf und runter gezeigt worden, dass die Masernimpfung nicht nur das Kind schützt, sondern vor allen Dingen auch die Übertragung an Kinder, die sich noch nicht schützen können. Ja, Säuglinge oder Menschen mit unterdrücktem Immunsystem. Und deswegen finde ich diesen Grundgedanken beim Impfen eben auch ganz wichtig. Ich mag dieses Wort Herdenimmunität nicht, weil kein Mensch ist gerne Teil einer Herde. Das klingt immer so nach, ich laufe irgendwie einer Herde hinterher. Nee, es ist Gemeinschaftsschutz. Ich übernehme Verantwortung auch für andere, die ich nicht krank machen will. Und da ist Cornelia Betsch zum Beispiel in Erfurt eine super interessante Forscherin über die Psychologie des Impfens, weil sie sagte, wenn man das den Leuten so erklärt, würdest du mit ruhigem Gewissen leben, wenn du weißt, dass du zwar durch diesen Infekt keinen großen Schaden genommen hast, aber du warst mitverantwortlich am Tod von jemand anders. Ich würde das nicht wollen. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir bei der Medizin von morgen die Kommunikation rund um die Medizin und ihre Fortschritte genauso ernst nehmen wie die Fortschritte selbst. Sonst nutzt uns der fortschrittliche Impfstoff nichts, wenn die Leute nicht mehr dran glauben. Und wenn wir nur mal zurückgehen in die Geschichte von Pandemien früher, ich habe zum Beispiel noch Ernst-Ulrich von Weizsäcker, eine Ikone der Umweltbewegung vom Wuppertal-Institut, der ist poliokrank. Der hatte als Kind noch Kinderlähmung. Der läuft bis heute an Krücken. Warum? Weil er damals nicht geimpft werden konnte. Und dann kam die Polioimpfung, war unfassbar erfolgreich. Und hätte es damals schon Social Media gegeben, ich wette, wir hätten immer noch Polio. Mhm. Ja? Und dadurch, dass es kaum mehr, der ist jetzt auch 80 geworden, liebe Grüße an dieser Stelle, dass es kaum mehr Anschauung gibt von der Schrecklichkeit von bestimmten viralen Erkrankungen, fehlt uns sozusagen auch die Motivation, das nach vorne raus ernst zu nehmen. Also es ist komplex und deswegen kann ich nur sagen, diese gute Wissenschaftskommunikation beinhaltet immer auch die Kommunikation von der Unsicherheit, die damit einhergeht. Aber der Bullshit ist nicht so einfach aus der Welt zu bringen, wie ich mir das mal gedacht hatte.
Er verbreitet sich einfach auch viel besser als die seriöse Richtigstellung oder ja, Fakten.
Ja, das ist
Fakten
immer spannender.
Reisen nicht so schnell im Internet wie Fake News.
Und ich glaube, wenn wir über Medizin von morgen reden, stehen wir erst am Anfang. Die WHO hat 2020 eben nicht nur eine Viruspandemie, sondern auch eine Infodemie ausgerufen. Nämlich sie sagte, hey, wir haben komplett unterschätzt, wie wichtig Kommunikation ist.
Aber es gibt ja tatsächlich in diesem Bereich auch Grund zur Hoffnung, insbesondere auch aufgrund von Dingen, die sich in anderen Teilen der Welt tun. Und ich war sehr überrascht, dass Fabian Lehnertz so euphorisch von einem neuen Projekt erzählt hat. Er ist jetzt erst vor kurzem in Zentralafrika gewesen. Und zwar in einer Region, die so ein richtiger Biodiversitäts-Hotspot ist. Also da leben Gorillas, Elefanten und ich weiß nicht, was noch alles auf einem Haufen, aber eben auch sehr eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Und dort gibt es demnächst ein neues Überwachungszentrum für Erreger. Ich glaube, wir hören mal rein.
Und unser Plan für das neue Helmholtz Institut für One Health hier ist eben dort, eine dieser One Health Surveillance Sites zu etablieren, wo wir jetzt dann über viele Jahre hinweg uns genau die menschliche Gesundheit, Biodiversität, tierische Gesundheit, Mikroklima und so weiter anschauen wollen. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann an One Health Themen, an einem begrenzten Ort, so als Deep Dive, dort eben etablieren, um da Daten zu generieren und dann eben auch die nächste Generation Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszubilden an diesem Beispiel. Und das ist echt ein super cooles Setting. Da ist, denkt man wirklich, man ist im Bilderbuch gelandet.
Ich fand es ganz schön, weil man seine Begeisterung so hört. Und das ist ja schon auch ein wichtiges Thema. Also natürlich ist es vor allem wichtig, die Ursachen zu bekämpfen. Aber wir sind ja schon besser gerüstet in vielen Bereichen als noch vor 10 Jahren. Also was zum Beispiel die Impfstoffe betrifft, aber auch was DNA-Sequenzierung betrifft. Wie schnell kann man Erreger ausfindig machen? Wir stehen ja anders da als noch vor wenigen Jahren.
Auf alle Fälle. Ich bin ja auch eigentlich grundsätzlich immer ein optimistischer Mensch. Und ich habe auch durch diese Pandemie so viel coole und engagierte Menschen kennenlernen dürfen. Also ich hatte dir erzählt von dieser One Health-Konferenz 2019. Humanmediziner haben immer so ein bisschen herabgeschaut auf Tierärzte. Und inzwischen schaue ich zu denen auf und die wir lächeln immer die Humanmedizin, sagen, ihr kennt euch maximal mit einer Art aus. Guck mal, wie viele Arten wir drauf haben. Ein anderes hoffnungsvolles Zeichen ist ja, dass man Wissen miteinander besser teilt. Und das ist immer dieser Kampf, was investiert man in Forschung, was sind dann Patente wert, ist die Herstellung dann so kompliziert und auch so geheim, dass das nur bestimmte Hersteller hinkriegen. Und ich glaube, das ist auch ein Learning, wie abhängig wir uns gemacht haben von einzelnen Fabriken in der Medikamentenherstellung zum Beispiel. Das war mir vorher nicht klar, dass das auch aus Kostengründen alles aus Europa mehr oder minder rausgewandert ist in sehr, sehr wenige Fabriken in China und in Indien vor allen Dingen, was Impfstoffherstellung angeht. Und dass die Gegenbewegung jetzt endlich losgeht. In Ruanda wurde jetzt zum Beispiel die erste Fabrik eingeweiht, die auch diese komplizierteren mRNA-Impfstoffe machen kann. Also wir müssen verstehen, globale Gesundheit schützt uns auch hier. Und wenn wir investieren in Entwicklungszusammenarbeit und auch in bezahlbare Medikamente rund um den Globus, tun wir nicht nur 4 Milliarden Menschen einen Gefallen, und für mich ist es auch ein Gebot der Humanität und der Gerechtigkeit, wir tun das letzten Endes auch für uns.
Ja.
Die nächste Pandemie kommt bestimmt, und es kommt auch bestimmt eine neue Folge von unserem Podcast. Medizin von morgen geht dann?
Da geht's um KI, spielt übrigens auch eine Rolle bei der Prophylaxe sozusagen von Pandemien, aber wir werden einen anderen Schwerpunkt haben.
KI, künstliche Intelligenz. Und da denkt man erstmal, oh Gott, werden Ärzte und Ärzte überflüssig, aber so viel darf ich schon spoilern. Die Antwort ist nö.
Nein.
Und informierte Patientinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen werden natürlich auch nicht überflüssig, und deswegen lohnt es sich auch in der ARD Audiothek alle Folgen von unserem Podcast zu hören, in der richtigen Reihenfolge oder in einer Reihenfolge, die Ihrer Neugier oder deiner Neugier entspricht.
Viel Spaß dabei.
Das war Medizin von morgen. Ein Podcast mit Hirschhausen und Adig. Eine Gemeinschaftsproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks und des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Moderation Katharina Adig und Eckhard von Hirschhausen. Redaktion Katharina Adig, Jennifer Timm, Katja Schmidt, Peggy Grunwald, Christina Henz, Jörg Simon und Carsten Möbius. Produktion Jürgen Hirschberger, Julian Engels und Nikolaus Löwe. Sounddesign Isabel Breiwisch, Michael Thaler und Markus Küssner. Sprecherin Marit Heske. Alle Folgen dieses Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek.